So, herzlich willkommen zur zweiten Sonderfolge mittlerweile zur Copa America. Ihr habt es an der Musik gehört, es geht wieder ein bisschen flotter zur Sache bei uns im Podcast. Und wir wollen ja wieder sprechen über die Copa America. Mittlerweile ist die Gruppenphase schon vorbei. Und ja, wir wollen einfach einen kleinen Rückblick darauf geben, auf diese ganze Gruppenphase, die doch gar nicht so viele Überraschungen zu bieten hatte, wie wir eigentlich gehofft hätten. Und wollen auch eine kleine Vorschau auf die Viertelfinalspiele geben, die am Freitag bzw. am Wochenende, das jetzt kommt, also das erste Juli-Wochenende, werden die stattfinden. Zu sehen auf jeden Fall bei OneFootball in der App und bei Sportdigital hier in Deutschland. Alle anderen halbseitenden Wege, Streaming-Wege wollen wir an dieser Stelle nicht empfehlen. Deswegen OneFootball können wir da auf jeden Fall empfehlen als einziger Streaming-Anbieter, der es auch kostenlos hier in Deutschland anbietet. Ich bin natürlich wieder nicht allein. Ich habe mir diesmal wieder zwei Experten auf diesem Gebiet dazugeholt, also Experten für das Thema Copa America, Experten für das Thema Fußball in Südamerika, und zwar den Johannes Skiber von uns. Hi Johannes.
Hi, grüß dich.
Und den Daniel Brahmkamp, der auch bei der letzten Folge mit dabei war.
Hallo.
Genau, dann würde ich einfach mal sagen, starten wir da einfach mal rein, Johannes, in die ganze Thematik. Wenn wir jetzt mal in die Gruppe A gucken, gab es ja eigentlich keine größeren Überraschungen. Also vielleicht die einzige Überraschung, dass Argentinien tatsächlich als ungeschlagen als Gruppenerster komplett durchgegangen ist, was man ja auch so vor dem Turnier vielleicht auch nicht erwartet hätte. Aber ansonsten Argentinien, wie gesagt, mit 10 Punkten auf Platz 1, dahinter Uruguay mit 7 Punkten auf Platz 2, Paraguay auf Platz 3, Chile auf Platz 5 und Bolivien mit 0 Punkten, jedes Spiel verloren, mit einer Tordifferenz von minus 8 bei 10 Gegentreffern und 2 geschossenen Toren auf dem 5. Platz ausgeschieden. Dass Uruguay Platz 2 erreicht, Johannes, war ja bis zum letzten Spieltag eigentlich noch relativ knapp. Du hattest ja auch das Spiel Uruguay gegen Paraguay nochmal bei meinem Sportradio nochmal kurz besprochen. Was war da jetzt so das Besondere? Also das hat sich ja wirklich erst am letzten Spieltag entschieden, dass Paraguay dahinter Uruguay landet.
Ja, genau. Also im Grunde fand ich persönlich, hat Uruguay die ersten Spiele halt unterperformt. Daniel hat es eigentlich sehr gut in der Vorschau schon so angekündigt, dass er Uruguay ja nicht so stark sieht. Aber jetzt am letzten Spieltag gerade Uruguay, Paraguay, das war ja das entscheidende Spiel eigentlich um Platz 2. Da hat Uruguay auf einmal aus dem Nichts wirklich sehr, sehr stark gespielt, haben da auch noch ein bisschen umgestellt. Und Arrascaeta und De La Cruz haben wirklich in ihrer kompletten Kreativität, was die eigentlich drauf haben und sich vorher nicht so ganz entfalten konnten, haben da wirklich richtig, richtig stark gespielt und Paraguay von der ersten Minute unter Druck gesetzt. Genau, weil Paraguay sehr, sehr gut gefallen, haben da gegen Argentinien beispielsweise haben sie zwar 1-0 verloren, aber trotzdem haben sie da sehr gut mitgehalten. Gerade wenn man sich zum Beispiel den Ballbesitz anschaut, dann hatten sie irgendwie fast 60% gegen Argentinien. Das ist schon eine Hausnummer, meiner Meinung nach. Aber da Uruguay wirklich gerade in diesem Spiel da, wo es drauf ankam, waren sie da und haben völlig verdient 1-0 gewonnen. Auch wenn Paraguay dann wieder ein Treffer aberkannt bekommen hat, wegen Abseits war das, glaube ich, und ganz am Ende auch noch hätten den Ausgleich schaffen können. Mhm. Aber ja, es war mit eins der coolsten Partien, fand ich.
Mhm. Was man dazu noch sagen muss, Daniel, du hattest ja auch in unserer Vorschau schon angekündigt, dass ja bei Uruguay meistens der Fall ist, dass man so relativ ambitioniert in irgendein Turnier startet. Also man versucht sich quasi so von diesem Uruguay-Show-Fußball dort irgendwie so zu lösen und nicht nur irgendwie auf lange Bälle mit Cavani und Suarez vorne zu starten. Jetzt gegen Paraguay war es tatsächlich so im letzten Gruppenspiel, dass sie genau das dann hinten raus eher gemacht hatten. Also man hat nur mit Cavani vorne gespielt. Johannes hat es ja vorhin schon gesagt, mit der Arrascaeta und De La Cruz als so hängende oder als Außenspieler, Zehner, wie auch immer, gespielt haben. Und dann im Mittelfeld Valverde, Vecino und Betancourt gespielt. Also man hat sich quasi weg von diesem klassischen 4-4-2 gelöst und dann eher hin jetzt zu einer anderen Aufstellung. Würdest du sagen, das wäre jetzt auch eine Option jetzt für die K.O.-Spiele für Uruguay, dass man da eben weg von diesem klassischen Suarez-Cavani 4-4-2 und hinten sicher stehen und dann mal schauen, was passiert?
Also tatsächlich ist es so, dass diese Aufstellung der Tatsache geschuldet war oder notwendige Bedingung für diese Aufstellung war, dass Suarez geschont wird. Mhm. Das war sozusagen einfach eine Überlegung aus Gründen alter Fitness, Matchload über die ganze Saison. Wenn Cavani und Suarez fit sind, dann stehen die auch beide in der Startelf. Man muss schon sagen, dass es relativ flexibel war in der Gruppenphase, was Uruguay ansonsten gespielt hat. Also zwei Stürmer fix ansonsten, aber haben angefangen mit einem 4-3-1-2, haben dann gegen Chile auf Dreierkette umgestellt im Laufe des Spiels, was auch Uruguay sehr gut getan hat. Und dann eben zum letzten Spiel gegen Paraguay eher sowas 4-3-3-artiges. Also sie stellen schon gerne um, aber wie gesagt, wenn Cavani und Suarez fit sind, dann ist die Doppelspitze gesetzt. Und tatsächlich, Johannes hat es angesprochen, es war mit Abstand die beste Leistung von Uruguay, war jetzt gegen Paraguay. Auch wenn man die Qualifikationsspiele davor mitnimmt, die waren eigentlich auch alle eher unansehnlich. Insofern, ohne jetzt ketzerisch sein zu wollen, könnte es sein, dass es der Mannschaft gar nicht schlecht täte, wenn sie nur mit einem Starstürmer spielen würde. Das beißt sich ja leider so ein bisschen. Also Uruguay hat zwei klasse Stürmer, die aber sehr, also eher zu direktem Spiel neigen. Und dann aber ganz viele so feine Fußballer, die aber nicht so besonders gut damit harmonieren. Also De La Cruz, De Arrascaeta, Superspieler, ja, auch ein Torres oder so. Vielleicht würden die in einem 4-2-3-1 besser funktionieren oder 4-3-3. Aber ja.
Ich glaube dann auch eher, was du gerade auch sagtest, dass ja die beiden Starstürmer, also Cavani Suarez bei Uruguay, ja, ist auch so ein ziemlich dominantes Spiel einfach haben in ihrer Spielweise. Also wenn ich dann die ganzen Läufe, die Cavani und Suarez auch immer in die Tiefe oder teilweise auch noch in die Breite starten, wenn ich daran denke, dann fällt es mir da wirklich schwer, daran zu glauben, dass da sich wirklich ein Mittelfeldspieler auch so eine ähnlich dominante Rolle einfach gerade auch vor allem auch mit dem Ball angehen kann, weil die beiden natürlich immer so viele Bälle einfach in die Spitze fordern oder hinter die Kette fordern. Das ist für Nandes, oder gut, Nandes ist gerade ein blödes Beispiel, der ja auch eher über das Kämpferische kommt oder über das Läuferische. Aber eben wie Bentancur, wie ein De La Cruz, die ja eher technisch beschlagen sind, dass es für die eben dann auch dadurch schwer wird, da auch den Spiel ihren Stempel aufzudrücken, weil die beiden eben so viel nach vorne hin fordern und einfach die Läufe immer in die Tiefe machen wollen.
Völlig richtig, ja.
Na, no, okay. Freut mich, dass du mich da bestätigst darin, in der kleinen Analyse. Hilfsbedürftig. Was mir auch aufgefallen ist, bei Uruguay, ich fand sie defensiv, also Uruguay gehört ja trotzdem eigentlich die letzten Jahre, ob das Copa America oder WM, immer mit zu den stabilsten Mannschaften, was die Defensive angeht, aber jetzt gegen Chile hatten sie einen einzigen Torschuss tatsächlich aufs Tor bekommen, der, finde ich, auch ziemlich haltbar war, wenn ich mich dann zurückerinnere, war das Tor von Vargas. Wo Muslera den aus ziemlich spitzen Winkel passieren lässt. Ja, das war eine Torchance gegen Paraguay, hatten sie gar keinen Schuss aufs Tor zugelassen. Lese ich jetzt hier noch gerade. Also tatsächlich könnte das ja, was wir auch in der Vorschau besprochen hatten, das auch ein Trumpf für Uruguay sein, jetzt auch in den K.O.-Spielen, dass man zumindest auf eine sichere Defensive bauen kann. Also gerade gegen Kolumbien, wenn es ja gegen Cuadrado und Co. geht. Könnte vielleicht die Basis sein, Johannes, oder?
Ja, gebe ich dir recht. Allerdings gerade das Tor gegen Chile, also du meinst ein Torschuss haben sie nur zugelassen. Okay, das ist natürlich
Also er hat tatsächlich
nicht
aufs Tor
schlecht.
ging, wo wirklich Muslera parieren musste.
Okay. Aber gerade wenn wir uns das Tor anschauen, also nicht den Schuss von Vargas, sondern quasi den Doppelpass, den Brereton Diaz mit Vargas gespielt hat,
Ja.
das war halt so einfach. Das war wirklich er zieht Godin ein bisschen raus, spielt den normalen Doppelpass mit Vargas und schon war er durch. Das hat mich ein bisschen im ganzen Spiel eigentlich an Godin gestört, dass ja er dann doch irgendwie zu unbeweglich ist. Ich meine, das war ja schon immer gewesen, aber da bin ich nicht so ganz überzeugt. Man hat ja mit Coates hat man ja eigentlich auch einen Top-Mann, der dann vielleicht da ein bisschen agiler agieren könnte, aber natürlich ist trotzdem, ich will nicht falsch verstanden werden, der Trumpf immer noch, die Defensive ist immer noch ein Trumpf für Uruguay auf jeden Fall.
Absolut, also Uruguay, zwei Gegentore in der Gruppenphase, ähnlich wie Argentinien. Defensiv auch stabil gewesen. Weiß nicht, Dani, hast du noch irgendwas zu Uruguay anzumerken? Also.
Ja, also ich fand, dass die Verbesserung der Mannschaft schon auch viel mit der oder der Defensive insbesondere mit der Rechtsverteidigerposition zu tun hatte. Man hat angefangen mit Giovanni Gonzalez von Peñarol, der in der heimischen Liga also spielt und also mit Abstand das niedrigste Profil sozusagen von allen Startelfspielern hatte. Und das ist aber auch nicht so gut gegangen. Also war wackelig gegen Argentinien, wackelig in der Anfangsphase gegen Chile. Und hat dann Naitan Nández als Rechtsverteidiger aufgestellt, erst als Schienenspieler und dann wirklich als Rechtsverteidiger. Und das hat mir sehr gut gefallen. Er hatte eine extreme Dynamik und Einsatzbereitschaft und Laufstärke und so. Er hat auch, also bei Cagliari spielt er meines Wissens meistens Achter, aber er hat bei Peñarol oft den rechten Mann im 4-4-2 im Mittelfeld gegeben. Also so die Linie zu baggern kann er eigentlich auch und ich gehe davon aus, dass der sozusagen gekommen ist, um zu bleiben als Rechtsverteidiger und ich finde, dass das der Mannschaft sehr gut tut und es ist ja auch so, Uruguay hat extrem viele gute zentrale Mittelfeldspieler, wenn man dann einen auf einer anderen Position auch noch ganz gut gebrauchen kann, ist auch gut.
Ich hätte tatsächlich Nandes als damals als die, ich glaube, vor dem Turnier hat der Uruguay auch teilweise mit Dreierkette noch gespielt oder Dreier-Fünferkette noch irgendwie Experimente gemacht. Da hätte ich mir eigentlich Nandes auch schon als den rechten Mittelfeldspieler so vorstellen können, der die rechte Seite dort im Alleingang beackert. Aber wie du schon sagtest, extrem laufstark, kommt extrem über das Kämpferische. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass er einfach weiterhin im restlichen Turnierverlauf, je nachdem, wie weit man dann eben kommt, dort die rechte Seite hinten weiter erstmal noch beackern wird, auf jeden Fall. Und im Zweifel kann man die dann immer noch irgendwie, wenn man dann doch defensiver umstellen möchte, noch einen Innenverteidiger wie Coates hinten rechts hinstellen und dann Nandes nach vorne ziehen. Also da gibt es, glaube ich, schon einige ganz gute Möglichkeiten. Das ist ein ziemlicher Trumpf, den Tabarez da mit ihm in der Hinterhand hat, glaube ich.
Ich würde nur noch ganz kurz was ergänzen, auch nochmal zum Spiel gegen Paraguay, weil es eigentlich ganz gut daran anschließt, weil ich mich tatsächlich schwer getan habe, das System, das Uruguay da gespielt hat, irgendwie zu benennen. Also sie haben ja, man kann es vielleicht im 4-5-1 irgendwie, aber es war ja so, dass quasi Godín Jiménez in der Innenverteidigung, Vecino als Sechser, der sich sehr, sehr weit halt fallen lassen, Valverde und Betancourt als klare zentrale Mittelfeldspieler Achter. Und was besonders interessant war, worauf ich eigentlich hinaus war, ist, dass De La Cruz und Arrascaeta eben nicht außen gespielt haben. Also die haben sie außen unterstützt, aber haben auch ihre Rollen sehr, sehr zentral interpretiert, weil du eben zwei Spieler hast mit Nandes rechts und Vinha links, die 90 Minuten die Linie rauf und runterrennen können und somit du die Überzahlsituation in der Mitte hast und außen trotzdem deine Flankenläufe machen kannst. Und das ist, Vinha und Nandes sind von den Namen vielleicht nicht die größten Spieler bei Uruguay, aber ja, gegen Paraguay die wichtigsten vielleicht gewesen.
Ja, ich erinnere mich, glaube ich, schon daran, dass ich De La Cruz einige Male auch auf den beiden Außen gesehen habe, der da viele Wege einfach oder viele Räume einfach freigezogen hat, weil dann was Bentancur? Ich weiß gerade gar nicht, wer das von den beiden war. Auf jeden Fall, die beiden Achter sind halt auch immer extrem dynamisch nachgestoßen, wenn sich dann eine Lücke ergeben hat. Deswegen gebe ich dir recht, das hatte schon viel Potenzial, gerade auch mit dieser Überladung in den zentralen Räumen. Könnte ich mir auch schon vorstellen, dass das jetzt gerade gegen Kolumbien, können wir vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wenn wir auf die Viertelfinalpartien eingehen, dass es auf jeden Fall eine ziemlich gute Basis ist. Aber ich vermute auch, wie Daniel das vorhin schon sagte, dass sich die Spielweise dann mit Suarez in der Stadt auf jeden Fall nochmal ändern wird, wenn man dann einfach wieder mit zwei Stürmern spielt. Aber taktisch interessant ist es auf jeden Fall allemal gewesen, so dieses kleine Experiment. Lass uns doch mal bei dem Gegner von Uruguay bleiben vom letzten Spieltag und auf Paraguay eingehen. Die für mich irgendwie so, wenn man jetzt mal einen so die Überraschungsmannschaft der Gruppenphase sehen will, war Paraguay für mich irgendwie so dieses Überraschungsteam irgendwie. Also Johannes hat es vorhin schon gesagt, gegen Argentinien hat eigentlich lange gut mitgehalten, nur knapp 1-0 verloren, hätte eigentlich sogar vielleicht sogar noch das Tor machen können, hat gegen Uruguay noch einen Elfmeter oder nicht berechtigt bekommen, ja, einfach Pech gehabt dahingehend, aber ansonsten halt diese Muss-Spiele quasi gegen Chile gewonnen, gegen Bolivien sowieso die Hausaufgaben gemacht. Aber ja, der Knackpunkt war, glaube ich, auch tatsächlich an der Sieg gegen Chile, dass man dieses Duell eigentlich so auf Augenhöhe dort für sich entscheiden konnte, mit 2-0 dort als Sieger auf Platz gehen konnte. Daniel, wie hast du Paraguay bisher gesehen in der Gruppenphase?
Haben mir gut gefallen. Ist eine Mannschaft, die ich nicht so gut kannte, und ich hatte ein bisschen unterstellt, dass sie den typisch paraguayischen Stiefel runterspielen würden mit gefühlten sechs Innenverteidigern und sehr tiefen Pressing, aber haben ja eigentlich ihr Spiel dann ganz gut auch auf Almiron, der sicher ihr bester Spieler ist und der ein super offensiver Mittelfeldspieler, sehr beweglich, sehr dribbelstark ist, dann gut ausgerichtet und eine Mannschaft so ein bisschen um den rum gebaut, die als Kollektiv sehr gut funktioniert hat. Romero Gamara, der gegen Bolivien auch, ich glaube, sogar zweimal getroffen hat. Nee, einmal
Ne, einmal ja.
anstelle Romero. Hat ihn da gut unterstützt, offensiv, ein bisschen mehr im Flügel. Defensive Stabilität nicht aufgegeben. Eine wirklich gute Mannschaft, der ich auch was zutraue und wo ich auch ein bisschen unterstellen würde, dass sie jetzt gar nicht so unglücklich waren, dass sie gegen Uruguay verloren haben, weil man jetzt lieber gegen Kolumbien im Viertelfinale spielt oder gegen Peru.
Ja, das ist es eben, ne?
Also
Also,
ich hätte Peru genommen.
ja, tatsächlich auch, ja.
Insofern sollte man diese Niederlage danach nicht überbewerten.
Denke ich auch, ja. Johannes, wie siehst du das? Du hast ja, glaube ich, auch dich relativ positiv gegenüber Paraguay geäußert in unserer Vorschau, ne? Nicht recht im Sinne.
Ja, schon. Also im Vorhinein, also ich habe mich gefreut auf Paraguay und enttäuscht haben sie mich auf jeden Fall nicht. Das Problem, das hatte ich, glaube ich, auch in der Vorschau angesprochen, ist der Neuner vorne. Also ich bin nicht zufrieden mit Avalos. Gefällt mir irgendwie nicht. Ist zu ineffektiv, macht die Bälle trotz seiner großen, breiten Statur, macht er die Bälle irgendwie nicht so fest, wie man sich das, glaube ich, wünschen würde. Aber ja, Almiron, der eben angesprochen wurde, hat nach Messi und Neymar die erfolgreichsten Dribblings im ganzen Turnier absolviert und ist ein richtig, richtig guter Kicker. Die Zentrale mit Villasanti und Lucena war auch sehr, sehr gut. Lucena hatte sich verletzt, war jetzt gegen Uruguay nicht mehr dabei. Ich hoffe, er ist am Freitag dabei. Was allerdings jetzt sehr, sehr schwer wiegen wird, ist der Ausfall von Almiron. Also er wurde gegen Uruguay ausgewechselt, verletzt. Weiß nicht genau, was er hat, fällt auf jeden Fall am Freitag aus. Trotzdem kann man gegen Peru, ist ein schlagbarer Gegner, da kommen wir ja auch noch drauf zu sprechen. Aber insgesamt Paraguay quält mir auch die zwei Außenverteidiger, Osamendia und Espinola, die beide auch wie Villasanti und Lucena bei Cerro Porteño noch in Paraguay spielen, die überperformen. Also die spielen da sehr, sehr viel gegen wirklich starke Gegner, behaupten, die sich da Espanola hat, Espinola, so heißt der, sorry, hat da natürlich noch, ist 30 Jahre, ist jetzt offensiv nicht unbedingt so ein Faktor, aber defensiv ist es ein Top-Mann. Also der überrascht mich wirklich sehr, dass er sich da in der Stammelf festspielen konnte und dann wirklich gute Partien absolviert. Also ich habe Paraguay gemocht in der Gruppenphase.
Absolut, auf jeden Fall eine der positiven Überraschungen, würde ich auf jeden Fall sagen. Lasst uns einmal zu Chile gehen, also Platz 4 in der Gruppe. Wir hatten ja vorher gesagt, dass Chile ja eher, ja, also will ich nicht sagen, eine Übergangstruppe zusammen hat, aber die Mannschaft, die jetzt auf den Platz tritt, ist ja jetzt wirklich nicht mehr so die, oder von der Schlagkräftigkeit her nicht mehr so die man so von frühen Weltmeisterschaften kennt, so von um die 2014er Zeit rum. Als dann Sampaoli oder Bielsa noch Trainer waren, dann ist ja tatsächlich, ich glaube, Daniel, du hast ja das letzte Mal gesagt, dass es so eine Mannschaft ist, mit der man eher was ausprobieren will. Also, dass man auch den Stürmer Pre-Retten, wie heißt der von, der aus England kam, aus Stoke geboren, der bei Blackburn Rovers spielt, der gegen den Doppelpass gespielt hat, hilft mir kurz auf die Sprünge.
Barrett
Ben
Diaz.
Ah, ja, ist ja genau, ja, sorry,
ja, ich weiß, Barrett
ja,
Diaz,
Diaz nicht
ja,
vergessen,
genau.
ja.
Ja, Diaz, genau, stimmt. ja, dass man den halt irgendwie nachnominiert, dann ist es ja wirklich einfach nur ein Kader, den man irgendwie ausprobiert, dann mit dem Trainer, der vorher zwei Spiele mit der Mannschaft gemacht hat, also Platz 4 würde ich, war es eh das, oder weiterzukommen, war eh das Minimalziel mit einer Gruppe, wo Bolivien mit dabei ist, aber Platz 4, weiß ich nicht, Daniel, Findest du, dass man sich dann trotzdem unter Wert verkauft hat oder aufgrund der starken paraguayischen Mannschaft und der uruguayischen Mannschaft mit dabei ist, dass es okay gilt als Platz 4?
Also, wenn man dieses Turnier hier ernst nimmt, dann finde ich es nicht okay mit der chilenischen Mannschaft. Ich finde, dass sie eigentlich ein bisschen stärker sein sollte als die uruguayische und die paraguayische. Das passiert halt in dieser Gruppenphase leicht, denn also das Entscheidende war ja die Niederlage gegen Paraguay. Jeder hat gegen Bolivien gewonnen. Ja, und dann bist und jeder hat gegen. Nee, stimmt nicht. Hat nicht jeder gegen Argentinien verloren.
Da war
Chile die einzige Mannschaft, die einen Punkt geholt hat. aber ja, also so wie die Gruppe konstruiert war, war das direkte Duell wichtig und entscheidend, dass sie dann gegen Paraguay verloren haben. Ja, aber besonders gut waren sie nicht, wenn man ehrlich ist. Also auch so ein 1-0 gegen Bolivien ist ja jetzt nichts, worauf man unbedingt stolz sein muss. Wie gesagt, ich glaube, dass Chile ganz gut damit leben kann. Die haben jetzt 2 Copa Americas gewonnen. Die müssen in der Copa America niemandem was beweisen. Sie wollen zur WM. Was ja schwer genug ist. Ja, und also, die werden jetzt dann im Viertelfinale vermutlich ausscheiden. Und
gegen Brasilien, ja.
Damit leben können, ja.
Absolut.
War genau. Jetzt auch nichts dabei. Also, Brereton hat viele Minuten gekriegt und ja auch 2 Scorerpunkte gemacht. Was mich ein bisschen überrascht hat, ich kenne ihn aus der 2. englischen Liga und da ist er ja nur ein Wechselspieler bei Blackburn, insbesondere weil ihm die Torgefahr für den Stürmer eigentlich fehlt. Aber er war jetzt individuell auch nichts Besonderes dabei. Interessant fand ich, dass Arriagada ein paar Minuten bekommen hat, zumindest gegen Uruguay, ich weiß nicht, ob in den anderen Spielen auch. Ein ganz junger Typ, der bei Colo-Colo eigentlich auch seine erste Erstligasaison gerade spielt. Ja, aber das ist halt das, was wir gesagt hatten. Also die probieren jetzt mal ein bisschen was aus und was geht und was nicht geht, dann halt nicht.
Wann ist, denkst du eigentlich, dass Chile trotz dieses begrenzten Kaders, den sie ja jetzt mit, zur Copa mitbringen, dass sie dann dennoch irgendwie was reißen können gegen, oder sie irgendwas ausrechnen können gegen Brasilien im Viertelfinale, oder denkst du, dass das wieder eine klare Nummer wird?
So viel Fantasie habe ich nicht, dass ich mir vorstellen kann, dass sie gegen Brasilien bestehen. Also vielleicht hat man das schon gemerkt, ich bin kein Fan von Chile, vom jetzigen Fußball, sehr, sehr destruktiv, wenig nach vorne. Du hast gesagt 1-0 gegen Bolivien. Wenn man so spielt wie, oder wenn man gegen ein Team wie gegen Argentinien spielt und dann so spielt, dann kann ich das nachvollziehen. Aber auch die Statistik, die du eben schön gesagt hast, gegen Uruguay nur ein Torschuss. Das ist für mich so, diese Mannschaft ist kein Grund, warum ich mich für südamerikanischen Fußball interessiere. Also das macht nicht so Spaß. Und die Geschichte mit Brereton Diaz, ich war erst sehr, sehr skeptisch. Also ich kannte ihn nicht. Für mich war es komplett random irgendwie. Hab mich, ja, was heißt geärgert, aber ich hab halt gesehen, dass es gibt klasse junge Stürmer in der Primera División in Chile, ein Diego Valencia von Católica beispielsweise, ein Huerta von Huachipato, also da gibt's Talente, deswegen fand ich es ein bisschen merkwürdig, aber er hat mich eigentlich überzeugt, also ich fand ihn noch mit am besten, sein Tor hat er gemacht, dann die Torvorlage, das war schon okay, aber das ist sozusagen, ja, das ist die schöne Story, Side-Story irgendwie. Aber ja, also im Viertelfinale wird da Schluss sein.
Höchstwahrscheinlich. Aber wie gesagt, ja, also ich kann mir auch bei bestem Willen nicht vorstellen, wie Chile dort gegen wirklich bisher sehr, sehr stabiles Brasilien irgendwas holen wird. Also selbst wenn man sich da irgendwie in feinster Südamerika-Manier irgendwie dort hinten reinmauert und dann leidenschaftlich nach vorne irgendwie kämpft, da wäre selbst ein Unentschieden nach 90 Minuten so 0-0 oder sowas, selbst das wäre schon das höchste der Gefühle tatsächlich, also würde ich auch nicht davon ausgehen, aber können wir vielleicht nachher nochmal kurz drauf eingehen, wenn es das überhaupt lohnt bei dem sehr ungleichen Duell, wie ich finde. Wer hingegen...
Gibt wieder nach 90 Minuten direkt Elfmeterschießen, oder?
Es gibt immer noch, ich habe es gerade heute gegoogelt Und zwar haben sich was Neues einfallen lassen. Ja, Viertelfinale, Halbfinale, 90 Minuten, dann Elfmeterschießen. Aber im Finale gibt es dann Verlängerung, wo da der Sinn ist, dieser Inkonsequenz oder warum man es nicht direkt wieder bei allen Spielen mit Verlängerung macht, weiß ich nicht. Aber
Okay, aber.
das ist die Chance für Chile. Das ist die Chance für
Okay,
Chile.
das hatte ich jetzt tatsächlich gar nicht auf dem Schirm, muss ich echt gestehen, ne? Also, mea culpa, aber das hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Also, dann würde ich sogar fast sagen, dass Chile eigentlich, also, wenn sie eine Chance haben, dann, wie du sagst, Johannes, dann am ehesten dort, ne? Also, irgendwie so ein 0-0 durchgemauert, mauern und dann irgendwie hoffen, dass Claudio Bravo einen guten Tag erwischt. Und, ja, warum nicht? Also.
Kann mich an ein grauenhaftes Spiel bei der letzten Copa America erinnern, als Uruguay-Freund, die haben nämlich im Viertelfinale gegen Peru gespielt und sind in die Favoritenrolle sozusagen gedrängt worden und haben auch tatsächlich versucht, Fußball zu spielen, haben 2 Tore aberkannt bekommen, nach Millimeter-Abseitsentscheidung, wohl eine falsch war. Und Peru hat, glaube ich, tatsächlich in 90 Minuten nicht aufs Tor geschossen, aber halt Elfmeterschießen gewonnen.
Kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern. Da war ich damals tatsächlich in Wien bei Marco, habe Marco in Wien besucht. Und da haben wir auch dieses Spiel dann gegeben bei gefühlt 40 Grad in der Wohnung. Das war ein fürchterliches Spiel, wirklich. Und Amadeus als Uruguay-Fan bei uns in der Gruppe hat sich auch sehr echauffiert gegenüber dieser Abseitsentscheidungen. Glaube ich, gegen Cavani war es sogar, ne? Bei dem Tor. Im rechten Sinne.
Mindestens einmal Suarez
Ja, oder
2018.
Suarez, ja. Also ich glaube, einmal war Cavani tatsächlich dabei. Ja, sei es drum. Wer auf jeden Fall, finde ich, bisher überzeugt hat in der Gruppenphase, zumindest als Einzelspieler, war wieder mal Messi bei Argentinien. Hat, glaube ich, die meisten Dribblings, hat die meisten Torvorlagen, die meisten Tore wieder geschossen. Es scheint sich wieder einfach durchzusetzen, dass er weiterhin Argentinien oder seine Mannschaft da einfach durch das Turnier trägt. Weiß nicht, Johannes, wie hast du Argentinien in der Gruppenphase bisher gesehen?
Ja, so wie du gerade sagst, Messi zeigst wieder allem. Es hat ja im ersten Spiel schon begonnen, wo er sich dann den Ball zum Freistoß hingelegt hat. Ich war mir wirklich sehr, sehr sicher, dass der den reinmacht. Kurze Side Story dazu. Da lief es ja noch nicht auf One Football. Dann ist natürlich mein Stream in
Stimmt.
der Sekunde abgebrochen. Schnell, schnell, ich mach's wieder an. Dann habe ich noch den Torjubel gesehen. Das war sehr, sehr bitter. Aber ja, da hat er schon gezeigt, wer der Chef im Haus ist, sage ich mal. Und hat es in allen Spielen auch, ja, Bolivien ist sicherlich nicht der Maßstab, aber da hat er auch dominiert nach allen Regeln der Kunst. Und ja, es ist dieser Makel in der, wenn man das so nennen darf, in der Karriere von Messi, dass er keinen Titel mit der A-Nationalmannschaft gewonnen hat. Und ich glaube, jeder ist da so ein bisschen, wird ihm das gönnen, auf jeden Fall. Ich auch.
Ja, also würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Wer jetzt bisher überrascht hat, aber dass Nico González, der bei Stuttgart letzte Saison noch gespielt hat, jetzt im Sommer zu Florenz, danach Florenz wechseln wird. Der Nico González hat eigentlich fast durchgehend als Linksaußen gespielt im 4-3-3. Oder im verkappten 4-3-3, weil Messi ja eh so eine Freirolle hat. Daniel, wer war für dich bei Argentinien noch so eine der, wir hatten ja gesagt, Argentinien hat jedes Jahr immer so einen komischen Spieler dabei oder einen Spieler dabei, den keiner auf dem Zettel hatte und der dann auf einmal so richtig performt. Wer war das diesmal für dich? Also tatsächlich auch Nico González wie für mich oder war es doch ein anderer Spieler?
Also, ich muss gestehen, ich habe von Argentinien nicht so viel gesehen, aber Nahuel Molina muss sehr überzeugt haben auf der Rechtsverteidigerposition. Und den hatte bestimmt keiner auf irgendwelchen Zetteln. Rechtsverteidiger von Rosario kommt aus der Jugend von Boca. Genau. Insgesamt hat Argentinien sehr viel durchgemischt. Also es haben viele Spieler irgendwie mal ein oder zwei Spiele in der Startelf bekommen. Auch Nico González hat, glaube ich, nach dem
Ich glaube, die ersten beiden
Spiel.
gespielt, ne, oder?
Genau,
Also
er
auf
hat
jeden
nur
Fall
die
die
ersten
ersten beiden, die
beiden.
hatte ich dort gesehen, auf jeden Fall, ja.
Ja.
Die hatte ich noch live gesehen, aber die anderen, das gegen Bolivien habe ich zum Beispiel gar nicht mehr live gesehen, muss ich gestehen. Gegen Argentinien, glaube ich, auch noch Ausschnitte oder so, aber
Weil dann hat Papu Gomez so eine Art Linksaußen gespielt. Das finde ich ganz spannend. Wir hatten uns ja unterhalten in der großen Runde vor dem Turnier, dass es Argentinien oder der argentinischen Mannschaft insgesamt ein bisschen schwerfällt, diese Messi-Abhängigkeit in jeder Spielphase sozusagen loszulassen. Also dass man dazu neigt, sehr früh einfach den Ball zu Messi zu geben und zu sagen, mach mal was. Und Papu Gomez ist zum Beispiel jemand, der metaphorisch nicht physisch ein Kreuz hat, das breit genug ist, auch mal selber was zu machen. Das finde ich gut und vielversprechend. Ja, und in der Abwehr, ich weiß nicht, also wie gesagt, da haben so Leute wie Molina dann auf einmal gespielt, sehr viele unterschiedliche Namen gespielt. Ob ich der Defensive dann jetzt so richtig viel zutrauen soll, weiß ich nicht. Also weder aus den Eindrücken der Gruppenphase noch aus der individuellen Qualität. Da würde ich vielleicht auch an Johannes übergeben. Ich glaube, der ist da noch mal ein bisschen fitter.
Ja, ich habe es gerade nochmal gecheckt. Also es hat tatsächlich jeder Spieler gespielt, außer die zwei Ersatztorhüter. Zeigt natürlich die große Qualität, also wie, oder wie viel Qualität in diesem Kader steckt. Auch Angel Correa, Joaquin Correa haben auch ihre Einsatzzeiten bekommen. Julian Alvarez, alle haben gespielt. Di Maria hat auch hat mich überzeugt. Ich bin eh ein großer Fan von ihm. Aber es macht es ja so ein bisschen noch so ein bisschen unberechenbar. Und das war die Gruppenphase. Sie wollten sicherlich Erster werden, sie wurden Erster, das ist alles schön und gut. Aber jetzt in Viertelfinalspielen muss eigentlich Viertelfinale, Halbfinale, eventuell Finale, muss die Mannschaft eigentlich stehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt nochmal so eine Rotation einsetzt und dann glaube ich, dass sie tatsächlich wie in den ersten Spielen mit Nico González, Messi und Lautaro vorne stürmen werden, hat mir auch gut gefallen. Also ich bin auch alles in allem positiv überrascht von Argentinien, weil es auch, ja, wir haben es schon gesagt, also weil es immer alles von Messi abhängt, aber da waren auch einige andere Spieler, die eben auf sich aufmerksam gemacht haben, auch wenn Messi alles überragt hat.
Ja, man wirkt irgendwie trügerisch, ruhig bei der Albi Celeste irgendwie. Da gab es bisher noch keine größeren Skandale oder so, dass irgendwie Dybala oder Aguero sich beschwert hat. Also jetzt mal sehen, man hat jetzt auch ein relativ leichtes Viertelfinal los mit Ecuador. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch ein bisschen durchrotiert wird, dass dann im Halbfinale dann die Mannschaft quasi, die dann auch mutmaßlich im Finale stehen soll gegen mutmaßlich Brasilien, dass sie dann quasi das schon fix steht fürs Halbfinale, kann ich mir ganz gut vorstellen. Genau. Bolivien, um das abzuschließen, in der Gruppe A, ja, was zu erwarten war, hat der Mannschaft wenig zugetraut. Marcelo Moreno hat auch gar nicht gespielt, war auch an Covid erkrankt, hat auch noch von der Conmebol auch noch eine Sperre bekommen für ein Spiel, weil er sich kritisch gegenüber des ganzen Turniers geäußert hat, dass eben nur das Geld zähle, und hat dem Verband eben vorgeworfen, dass da nur nach dem Geld gehandelt wird und eben nicht auf die Gesundheit der Spieler, und hat eben diese ganze Vergabe auch und die Ausrichtung des Turniers generell so sehr, sehr kritisch dort beäugt. Wenn man jetzt auch bedenkt, dass das Turnier jetzt irgendwie schon über 50 Millionen Euro oder US-Dollar Minus machen wird, weil eben viele Sponsoren einfach abgesprungen sind, weil das Turnier in Brasilien selbst wird es nur irgendwie bei so einem zweitrangigen Free-TV-Sender irgendwie übertragen. Wahrscheinlich auch noch im Schatten der Europameisterschaft ist es einfach kein wirklich lukratives Geschäft für den Verband, immerhin für Brasilien, also was heißt immerhin, ne? Die Prämisse, dass Brasilien das Ding ja austrägt oder überhaupt ausgetragen hat, bis dahin, war die Prämisse, dass für den Austrag oder für das austragende Land keine weiteren Kosten anstehen. Also die brasilianische Regierung ist von diesem ganzen Minusgeschäft auf jeden Fall erstmal nicht mit betroffen. Aber tja, was soll man dazu sagen? Wenn man das, ja. Mir fehlen da manchmal echt die Worte bei der ganzen Conmebol, wie da versucht wird, irgendwas durchzudrücken. Man merkt sie auch, also man hat keine Zuschauer, die auch nochmal eine große Rolle spielen, dass da eben so viel Minus gemacht wird bei dem ganzen Turnier. Das ist einfach sehr unzufriedenstellend irgendwie.
Ich meine, dass es beim Fußball um Geld geht, ist ja kein Geheimnis mehr, aber dass es wirklich so offensichtlich auch nach außen getragen wird, also so komplett ohne Rücksicht, ohne Skrupel irgendwie, ist schon wirklich sehr, sehr fragwürdig. Und das mit Marcelo Moreno, dass er da eine Sperre für kriegt. Also es war ja ein Instagram-Post, wo er, du hast ja gesagt, wo er sagt, ja, es geht euch nicht um die Gesundheit der Spieler, was völlig legitim zu sagen ist. Das war ja die gerade da, wo er erkrankt war an Covid. Ja, fällt mir auch nicht viel zu ein.
Ja, also man muss auch dazu sagen, dass ja auch die ganze Teststrategie bei der ganzen Copa America überhaupt gar nicht funktioniert. Also man hat irgendwie 140 positiv Getestete mittlerweile, bei denen irgendwie ein Drittel aus dem Betreuer- und Spielerkreis kommt. Aber mittlerweile dürfen ja zumindest viele Mannschaften oder eigentlich alle Mannschaften so viele Spieler nachnominieren, wie man eben will. Ja, also es wirkt tatsächlich so, dass es einfach nur auf Hauruck das Turnier irgendwie durchgedrückt werden muss. Und ja, in allen Ländern gibt es halt Inzidenzwerte über 200. Also das ist einfach nicht zu verantworten tatsächlich. Das, ja. So, wie kriegen wir jetzt den Übergang am besten hin zur Gruppe B? Brasilien, B wie Brasilien, genau. Dann Brasilien hatten wir ja schon gesagt. Daniel, du wolltest noch was sagen dazu?
Ich wollte noch was sagen.
Ja,
ich
hatte bitte.
Eine lustige Statistik gesucht, beziehungsweise gefunden. Ich hatte geschaut, wer die bestgerankten, also die bestbewerteten Spieler bei, ja, halt im Internet sind, der Copa America bei SofaScore. Und bester war Messi.
Oh.
Drittbester war Neymar. Zweitbester war Carlos Lampe.
Okay.
Der bolivianische Torwart.
Ja.
Da sieht man, wie die Hütte voll bekommen hätten, wenn sie nicht einen sehr guten Torwart gehabt hätten.
Hat mir auch sehr gefallen, ja. Kleine, das stimmt. Randnotiz. Dann würde ich einfach, das ist eigentlich eine sehr gute Überleitung, da würde ich gleich noch zum nächsten sehr guten Torhüter des Turniers einfach überschwenken, Wilker Fariñez von Venezuela, der sein Team, also dass Venezuela eigentlich bis zum letzten Spieltag noch Chancen hatte auf das Weiterkommen, lag eigentlich auch nur an Fariñez, der gegen Kolumbien fantastisch gehalten hat. Ich finde, hat er auch gegen Ecuador, oder was? Doch, genau, gegen Ecuador, wo sie auch unentschieden gespielt haben. Haben die gegen Ecuador unentschieden gespielt? Warte, helf mir mal kurz auf die Sprünge. Ach, ich verwechsel das immer, sorry.
2-2
haben sie
gespielt.
Ja, genau. Also hat eigentlich in jedem Spiel mindestens eine Weltklasse-Parade dabei gehabt. Ich erinnere mich auch an diesen Fallrückzieher, den hat er einmal noch pariert. Ja, der Typ war der eigentliche Grund, warum Venezuela überhaupt noch bis zum Ende irgendwie hoffen konnte, aber dann trotzdem als Tabellenletzter ausgeschieden ist aus der Copa America. Tatsächlich, um es vielleicht mal so das bisschen abzukürzen und diese drei letzten, also Kolumbien, Ecuador, Venezuela aus der ganzen Gruppe zu sehen, findet ihr, dass dieses Ranking so gerechtfertigt ist, dass eben Kolumbien als Gruppendritter mit 4 Punkten ins Viertelfinale eingezogen ist und Ecuador als Gruppenvierter mit 3 Punkten im Viertelfinale jetzt auf Argentinien trifft, findet ihr das so gerechtfertigt, Johannes? Oder würdest du sagen, dass da für Venezuela mehr drin gewesen wäre?
Ich finde es genauso gerechtfertigt. Also man muss ja schauen, also vielleicht kann ich das noch kurz die Leute abholen, die das nicht wissen. Also bei Venezuela gab es ja, ich glaube, 8 bis 9 Corona-Fälle plus 10 verletzte Spieler. Man hat daraufhin 14 Spieler nachnominiert, größtenteils aus der eigenen einheimischen Liga und hat natürlich nicht keinen guten Kader einfach zur Verfügung gehabt und hat dann im 5-4-1 eigentlich nur den Bus vorm Tor geparkt, wie man es so schön sagt. Und hat natürlich kein wirkliches Offensivspiel zustande gebracht, auch wenn sie da gegen Ecuador dann 2 Tore gemacht haben. Also es soll jetzt keine böse Kritik sein, weil es einfach, sie da sehr hart gebeutelt waren. Normalerweise haben sie da, das hat man im letzten Spiel gesehen, da kamen Savarino und Soteldo, kamen beide zurück. Savarino hat, glaube ich, 60 Minuten gespielt, Soteldo nur 20. Aber gerade bei Soteldo, der hat in den 20 Minuten meiner Meinung nach mehr für die venezolanische Offensive getan, als in den 3,5 Spielen zuvor. Also da wäre möglich gewesen, wenn eben nicht die Corona-Fälle gewesen wären, wenn nicht die Verletzung gewesen wäre. So ist es ja leider völlig gerechtfertigt, dass sie rausgeflogen geflogen sind, wenn man das rein Sportliche betrachtet, meiner Meinung nach. Ansonsten wäre es, glaube ich, sehr, sehr eng geworden für Ecuador, wenn Venezuela da in Bestbesetzung angetreten war, weil die haben auch nicht so ganz gut gespielt, beziehungsweise habe ich jetzt auch, von Ecuador habe ich tatsächlich, glaube ich, die wenigsten Spiele live gesehen, aber haben ja nicht so wirklich überzeugt, auch wenn sie da am Ende einen Punkt gegen Brasilien geholt haben. Und Kolumbien, von den drei genannten, auf jeden Fall die beste Mannschaft. Irgendwie hat da auch noch was gefehlt. Also sie haben bis vors Tor ganz ansehnlich gespielt, aber das Tor dann auch zu machen, ich glaube, das ist das, was am meisten gefehlt hat, obwohl man so tolle Stürmer eigentlich zur Verfügung hat. Mit Zapata, Muriel, Boré und Borja. Wenn sie das ändern können, also wenn sie da besser abschließen können, ihre Spielsituation, ist auch mehr drin als das Viertelfinale. Was sagt ihr?
Also mit Ecuador stimme ich da voll zu. Also Ecuador hat mich irgendwie auch ziemlich, also ich habe Ecuador in auch zwei Spielen gesehen, also einmal gegen Brasilien auf jeden Fall und gegen Kolumbien im Eröffnungsspiel, genau. Habe mich auch offensiv komplett enttäuscht irgendwie. Hätte ich wirklich mehr erhofft. Aber es hat mir auch, da hat der Victor, glaube ich, auch in der Vorschau angesprochen, dass ja Ecuador, zumindest wenn sie Heimspiele haben, dann immer extrem von diesem Heimvorteil dort profitieren und dann vielleicht die Erwartungen an Ecuador ein bisschen zu hoch waren, gerade auch mit den Erfolgen, die man im November letzten Jahres dort gefeiert hat, als man gegen Kolumbien 6-1 gewonnen hat und gegen Uruguay, glaube ich, 4-2 gewonnen hat. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das einfach mit dazu beigetragen hat, dass die Erwartungen da von meiner Seite aus zumindest ein bisschen zu hoch waren in Ecuador, aber trotzdem, also das Offensivspiel fand ich ziemlich enttäuschend irgendwie tatsächlich. Ich weiß nicht, Daniel, wie du das siehst, aber.
Ja, also ich würde mich erstmal Johannes voll anschließen. Also Venezuela hatte einfach sehr viele Probleme, die dafür gesorgt haben, dass sie halt sportlich die schwächste Mannschaft waren. Und dafür haben sie das sehr ehrenwert gemacht. Aber es wäre nicht verdient gewesen, dass sie weiterkommen, wenn man ganz ehrlich ist.
Ja.
Sind gerettet worden dann von Fariñez. Bei Ecuador ist es, also nach meinem Gefühl, ist mein Gefühl letztlich bestehen geblieben, dass ich in dem Podcast vor der Copa hatte. Ich glaube, dass die Mannschaft so, wenn sie in irgendwie bei der nächsten Copa in 3 Jahren dann zusammenspielt, so ganz gut, also dann wären halt 2, 3 Spieler weg, aber so insgesamt ganz gut funktionieren würde. Es waren ja gute Leute dabei, auch Jungs, also Piero Hincapié zum Beispiel, Plata. Aber es ist ein bisschen viel verlangt von denen, dich dann durchs Turnier zu tragen.
Und, ja.
Absolut. Daran sind sie gescheitert und die ältere Generation sozusagen, die jetzt noch ein bisschen dabei ist, Fidel Martinez, Alexander Dominguez, auch der gute Diaz, der ja dann noch eingebürgert worden ist, Johannes war mal auf ihn eingegangen, ist dann halt auch vielleicht nicht so gut, um das zu tragen. Insofern, ja, also besonders gut war Ecuador jetzt nicht, aber schauen wir mal, vielleicht wird das die nächsten Jahre noch besser. Kolumbien fand ich enttäuschend, weil sie so ein bisschen in dieses Larifari-Ding abgedriftet sind. Sie haben das erste Spiel gewonnen, waren dann irgendwie schon fast weiter. Das erste Spiel war ja auch völlig okay. Und dann hat irgendwie noch so das Nötigste gemacht. Insofern war ich jetzt schon enttäuscht von denen, die einen sehr guten Kader haben. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin der Einzige, der Edwin Cardona nicht cool findet. Ich hatte damals vor dem ersten Podcast oder ja. ihm nach dem ersten Podcast hatte ich überlegt, dass ich eigentlich noch ein bisschen gegen ihn haten wollte, weil er so ein Schönwetterfußballer ist. Und dann haben wir bei alle anderen im Chat dann gemeint, was für ein geiler Typ das ist.
Klar.
Sorry.
Ja, aber ganz ehrlich, ein südamerikanisches Team ohne den Stehgeiger irgendwie in der Offensive, das. Das ist einfach kein südamerikanisches Team.
Ja, aber weiß nicht, dafür finde ich nicht gut genug. Okay. Anyway, ja, also ich fand das, also bescheiden irgendwie, was Kolumbien da gemacht hat, gerade mit der ganzen Offensivpower, die sie haben müssten. Ich glaube, so vom Gefühl her, dass sie gegen Uruguay eigentlich ganz gute Karten haben. Da können wir dann später nochmal dazu kommen. Also das kann sich auch schnell drehen. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass Kolumbien eine Katastrophentruppe ist, aber in der Vorrunde haben sie echt nur das Allernötigste gemacht.
Ja, eine Mannschaft mit Edwin Cardona kann immer gewinnen, deswegen.
Muss aber auch nicht tatsächlich. Wie immer tagesformabhängig. Wer sich auf jeden Fall ziemlich gesteigert hat im Turnierverlauf war, finde ich, Peru. Also nach dem ziemlich, also das 4-0 zum Auftakt gegen Brasilien war, finde ich, also da hat sich Peru einfach von keiner guten Seite gezeigt, wie ich finde. Jetzt auch mal unabhängig jetzt von den 4 Toren, die natürlich auch dazu beitragen, dass das Ergebnis dann so auf den ersten Blick katastrophal wirkt. Aber ich finde eigentlich, Peru hat sich im Turnierverlauf ziemlich gut gesteigert und einfach so in den Duellen mit Teams auf Augenhöhe hat, ähnlich wie Paraguay, die dann auch aufeinandertreffen im Viertelfinale, hat, finde ich, Peru eigentlich ihre Hausaufgaben dann einfach gemacht. Also man hat dann auch sicherlich keine Bäume ausgerissen, hat dann auch im Duell gegen Kolumbien, meine ich, ziemlich viel Glück gehabt, dass man da hinten raus auch das Tor gemacht hat. Ich glaube, Jeremina hat da sogar noch das Eigentor dann gemacht hinten raus, ne? Ich finde, Peru hat sich eigentlich ziemlich gesteigert, so im weiteren Turnierverlauf. Also würde das quasi so unterstreichen, was wir auch in der Vorschau schon gesagt hatten, dass Peru bei Copas eigentlich immer irgendwie gut abschneidet, wie man da hingelangt, so in diese Halbfinale oder Finalspiele sogar, erstmal dahingestellt, aber grundsätzlich war ich von Peru eigentlich, wie man sich eben gesteigert hat und wie man eben auch in das Turnier gestartet ist, eigentlich ganz gut, ne? Und auch Paulo Guerrero nicht dabei gewesen, kurzfristig abgesagt oder nicht dabei gewesen, nicht berufen worden. Deswegen könnte ich mir schon ganz gut schon mit reinem Gewissen sagen, dass das Peru eine ordentliche Vorrunde gespielt hat eigentlich.
Ja, also tatsächlich hat Peru halt genau das gemacht, was sie können. Und das haben sie die letzten Male auch gemacht. Und sie haben die Nerven bewahrt. Also ganz ehrlich, wenn ich mir andere Länder oder Mannschaften vorstelle, die spielen am ersten Spieltag nicht und am zweiten kriegen es 4-0, 1 auf den Deckel, dann brennt erstmal die Hütte, selbst wenn das nur, also nur in Anführungsstrichen, das Bonusspiel gegen Brasilien war. Aber Peru ist sehr stoisch geblieben, hat die Mannschaft gut zusammengestellt, finde ich. Das Beeindruckende bei denen ist ja, dass die Namen nicht so gut sind. Also da sind Leute dabei, die sind irgendwie seit 8 Jahren unangefochtene Stammspieler, die spielen wie Cueva und Carrillo irgendwo in Arabien oder wie Advíncula sind sie so Jojo-Spieler zwischen zweiter und erster spanischer Liga oder so. Sergio Peña, der eine sehr gute Vorrunde gespielt hat, spielt bei Emmen, genau wie Miguel Araujo, von dem ich jetzt gerade nicht weiß, wie viel er gespielt hat. Aber halt no bullshit und defensiv stabil. Vorn hat sich La Padula sehr gut eingefügt. Er hat ja sehr stark diesen arbeitenden Stürmerpart sozusagen übernommen, mit dem Guerrero die Mannschaft stark gemacht hatte. Also so eine gewisse Grundaggressivität reinzubringen und die um jeden Ball zu kämpfen, das ist extrem wichtig für die Mannschaft. Das macht La Padula gut, hat auch mehrere Torvorlagen gegeben. Also wirklich gut ab an Peru. Überrascht bin ich nicht. Ich finde Gareca einen der besten Trainer, der da dabei ist.
Ja, wenn man halt sofort die Spiele so vor der Copa so betrachtet, die WM-Quali-Spiele waren ja einfach nicht gut. Man war, glaube ich, zwischenzeitlich sogar noch hinter Bolivien in der WM-Quali oder so. Deswegen, also finde ich es eigentlich schon ganz okay, wie man sich jetzt eben so gesteigert hat. Und wie du sagst, haben halt die Nerven bewahrt und ja, jetzt geht's halt weiter.
Tatsächlich, also ich war echt platt. Ich hatte dann gelesen, dass Gareca relativ nah an der Entlassung war. Also wenn die Vorrunde nicht funktioniert hätte, wäre er wohl geflogen. Und ich finde das völlig verrückt. Also wirklich. Wer hat die ja in einer völlig aussichtslosen Lage übernommen vor der WM 2018 in der Qualifikation?
Ja, 2016 hat er übernommen, ja.
Und sehr gute Copa Americas gespielt. Also, mein Gott, vielleicht fahren sie dann jetzt nicht zur WM nach Katar, aber das kann auch nicht der Anspruch von Peru sein, nicht mit dem Kader immer sich für alles zu qualifizieren.
Absolut, ja. Wollen wir noch kurz Brasilien abhaken? Also Brasilien als Gruppenerster, als Gastgeber, hat sich eigentlich auch keine Blöße gegeben. Gegen Kolumbien wurde es zwischenzeitlich mal ziemlich eng, brauchte dann noch ein bisschen so die Hilfe des Schiedsrichters, der da bei dem Ausgleichstreffer dort im Weg stand und der Abpraller quasi einfach hat weiterlaufen lassen. Aber ansonsten hat ja eigentlich Brasilien, genau, gegen Kolumbien hat man noch relativ spät dann noch getroffen, glaube ich, der 10. Minute oder sowas hat dann Casemiro noch nach einer Ecke getroffen. Ansonsten hat sich eigentlich Brasilien ist halt so, haben auch ziemlich viel durchrotiert. Also mal hat Alisson und Becker im Tor gestanden, mal Ederson, mal Emerson auf Linksverteidiger, mal auf Rechtsverteidiger gespielt. Ansonsten halt Neymar nach wie vor Fixpunkte Offensive und ich glaube, jetzt geht es halt so langsam für Brasiliens los. Also gerade auch mit dem Hintergrund, dass man gegen Chile jetzt im Viertelfinale hat, bei dem nach 90 Minuten Schluss sein wird und dann eben das Elfmeterschießen stattfindet. Also könnte ich mir vorstellen, dass es das jetzt tatsächlich dann für Brasilien richtig abgeht. Also man war ja schon direkt nach dem zweiten Spieltag eigentlich schon fix qualifiziert für die Endrunde, weshalb man es dann auch den kommenden Spielen eigentlich ein bisschen lax hat angehen lassen. Johannes, wie hast du Brasilien gesehen? Ganz kurz nur.
Ja, ich bin begeistert. Also für mich, die überragen alles, haben auch zum Beispiel das Spiel gegen Peru, was ihr eben angesprochen habt. Ich habe Peru selbst da gar nicht so schwach gesehen, sondern einfach Brasilien bockstark. Also dann rotieren sie personell durch, dann rotieren sie im System, dann haben sie so klare Abläufe, wie ich es bei Brasilien eigentlich selten sehe, also dass die dann, weiß ich nicht, offensiv im 4-3-3 spielen und bei der Defensive dann im 4-4-2. Das Verteidigen ist ja an sich jetzt nicht mehr unüblich, aber wenn man sich sieht, welcher Spieler sich wohin verschiebt, das sind komplett klare Abläufe, dann auf dem Papier spielen sie im 4-2-3-1 mit Neymar auf der 10 oder haben teilweise so gespielt, aber Neymar ist teilweise mit hat auf die Sechser mitgeschoben. Das war auch gegen Peru der Fall, hat sich da die Bälle abgeholt, spielt sowas von frei auf, sehr spielfreudig, sehr, ja, was er mit dem Ball anstellt, brauchen wir nicht drüber reden. Das ist das Beste, was es gibt, glaube ich, auf der Welt. Und dann auch ja, gegen Gegner wie Venezuela, die sich komplett hinten reinstellen, drei Dinger zu machen gegen ein Peru, das sich nicht komplett hinten reinstellen, aber ja, eigentlich auch eine kompakte Mannschaft ist, sage ich jetzt mal, auch vier Dinger zu machen, sieht danach aus, dass sie auch in den 90 Minuten da ihre Gegner deutlich besiegen können. Aber es ist ein Turnier. Und es kann alles passieren. Aber wenn Sie das bestätigen können, ich kann es mir nicht vorstellen, welche Mannschaft die schlagen sollen. Also ihr merkt, ich bin da begeistert. Hat
Bin ich auch
mir
nicht auch
sehr,
voll bei
sehr,
dir.
sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, bin ich da auch voll bei dir. Also gerade auch was die Abläufe gegen den Ball angeht, also wie schnell man quasi wieder von Ballverlust auf Ballbesitz quasi umswitchen, werden schnell einfach gegenpresst. Wirklich sehr beeindruckend, mit welcher Stabilität auch Thiago Silva oder ob das Marquinhos oder Eder Militao da hinten drin spielen, ist eigentlich völlig egal. Man hat da wirklich eine unfassbare Stabilität, die Tite da als seine Mannschaft einfach eingebläut hat. Wirkt auf jeden Fall alles sehr, sehr stabil und verbindet, glaube ich, auch so den Mix der defensiven Stabilität, die wir Uruguay so ein bisschen angepriesen oder bei Uruguay ein bisschen angepriesen haben, mit dieser offensiven Durchschlagskraft, die man auch gegen tiefstehende Gegner hat. Also wie gesagt, gegen einen Venezuela dort drei Tore zu machen, die sich sehr tief in die Räche und einen überragenden Keeper haben, in diesem Turnier wieder mal. Um auch gegen Peru vier Tore zu schießen, also das war schon aller Ehren wert tatsächlich, ja. Okay, dann haben wir noch jemanden vergessen aus der Gruppe? Tatsächlich nicht, ne? Dann können wir eigentlich jetzt mal auf die Viertelfinalpartien schauen. Da ist die erste Partie. Dann bin ich ja falsch, tatsächlich am Freitag Peru gegen Paraguay, wo es interessante Statistik dazu gibt, denn Gareca hat als Trainer von Peru noch nie gegen Paraguay verloren. Die letzten sechs Spiele gingen alle an Peru in sämtlichen Spielen, ob das Freundschaftsspiele, WM-Quali oder Copa Americas waren. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass Almirón fehlen wird, verletzungsbedingt. Daniel, was würdest du sagen? Siehst du Peru eher im Vorteil? Oder eher Paraguay?
Also es sind 50-50 Match, würde ich mal sagen. Ich finde Paraguay besser besetzt, vermutlich auch weil sie die besseren Fußballer haben. Glaube aber ein bisschen mehr an Peru als Mannschaft, als Gruppe. Und ich glaube, dass das eher den Ausschlag geben wird. Also ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass die Mannschaft gewinnt, die das erste Tor schießt. Aber wenn ich jetzt Geld setzen sollte, dann würde ich sagen, das macht Peru nochmal.
Okay. Johannes, wie sieht es bei dir aus als jemand, der eher Paraguay-affin ist?
Ich würde es tatsächlich ganz genauso sehen. Also es ist das sicherlich das ausgeglichenste Viertelfinalspiel. Und Almiron ist, glaube ich, zu wichtig. Ist nicht zu ersetzen für Paraguay. Man darf sie trotzdem natürlich nicht unterschätzen, weil ja am Ende gegen Uruguay haben sie da noch viel versucht und auch noch was auf die Beine bekommen, auch ohne Almiron. Also so ist es nicht. Aber Peru hat mich überzeugt. Das ist für mich die größte Überraschung des Turniers bisher. Ich habe die nicht wirklich auf dem Zettel gehabt, fand den Kader nicht gut, die Vorbereitung, also die WM-Quali-Spiele nicht gut. Ihr wart ja anderer Meinung, zu Recht, wie man sieht. Und deswegen glaube ich tatsächlich auf Peru. Aber es wird eine sehr, sehr ausgeglichene Partie, denke ich. Aber ich freue mich sehr drauf. Also das ist
Ja.
mein Favoritenspiel.
Okay, wobei ich hier da, glaube ich, mal zur Seite springen muss. Ich hatte, glaube ich, Peru auch gar nicht als so gut empfunden, weil ich eben auch davon ausgegangen bin, okay, schwacher Kader ohne Guerrero, den wir da, glaube ich, in der Sendung noch mitbekommen haben, dass er nicht teilnehmen wird oder nicht mitspielen wird, hatte ich eigentlich auch gar nicht als so stark gesehen, zumindest nicht als so stark, dass sie Tabellenzweiter werden in einer relativ komplizierten Gruppe für sie. Aber jetzt geht es eben am Freitag um 11 oder zumindest bei uns um 11 abends gegen Paraguay. Und ich würde auch eher Peru im Vorteil sehen, weil auch für mich Almirón tatsächlich der Faktor ist, der bei Paraguay immer so dieses Momentum gerade in der Offensive ausgemacht hat und auch gegen den Ball unheimlich arbeitsam war, dass ich mir einfach nicht vorstellen kann, wie Paraguay ohne ihn konstant gegen einen Peru, was defensiv finde ich, trotz der vier Gegentore gegen Brasilien, relativ stabil einfach war. Also man hat dann, finde ich, dann trotzdem auch über Lapadula und auch über Tapia die ganz gute Bälle nach vorne, der hat ganz gute Bälle nach vorne gespielt, dann konnten wir ganz gut nachrücken. Also die Konter auch mit Carrillo dann über außen, achte ich als recht gefährlich an. Ich hatte nur die Frage, wie Paraguay dann eben das Spiel angeht. Also wenn Paraguay sich tatsächlich ähnlich wie gegen Uruguay erstmal versucht, weiter hinten einzuigeln und dann eher über Konter versucht, gefährlich zu werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass es auch ein zähes Spiel wird und dann, wie Daniel sagte, die Mannschaft, die ja das erste Tor schießt, also vermutlich wird es wirklich nur so ein sehr knappes Spiel, also so ein 1-0, 2-1 bestenfalls, aber viel mehr glaube ich, dass da nicht gehen wird. Denke auch, dass es tatsächlich auch in 90 Minuten entschieden wird, das Spiel. Könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen, dass da Paraguay, dass da Peru auf jeden Fall auch mit dem, ja, manchmal ist es ja so, dass irgendwie einigen Mannschaften so andere Mannschaften einfach gut liegen. Also man kann das dann gar nicht erklären. Wer hat 6 Spiele in Folge halt nicht verloren gegen die, glaube ich, 5 gewonnen, ein Unentschieden dabei gewesen, das letzte Spiel, 2-2. Ansonsten sehe ich da eigentlich viele Chancen auf Peru, weil man eben jetzt sich auch in der Gruppenphase so gesteigert hat und da einen guten Eindruck hinterlassen hat.
Ich wollte noch sagen, dass ich ein kleiner Fanboy der Doppelsechs von Peru bin, Tapia und
Betul,
Yotun.
ja, auf jeden Fall,
Super.
ja.
Yotun ist ein ganz, ganz toller Spieler, der es leider nicht so zu einer tollen Clubkarriere geschafft hat, weil er notorisch unterschätzt wird. Aber er kann alles spielen, macht alles sehr gut, ist technisch ganz sauber, super Passspiel, super laufstark. Auch mittlerweile ein Leader, also sozusagen die Führungsfigur der Mannschaft. Ja, und Tapia spielt eine Riesensaison oder hat eine Riesensaison gespielt bei Celta in Spanien. Und ich glaube, dass das, also die Tatsache, dass das die stärkste Position von Peru ist, die Sechs, dass die Paraguay gar nicht schmecken wird, die ja relativ stark über ihre offensiven Mittelfeldspieler kommen. Während wir hatten es vorhin gehört, zum Beispiel das Sturmzentrum bei Paraguay nicht so gut besetzt ist, wo man vielleicht mit einem echten Klassestürmer der peruanischen Innenverteidigung schon viel Stress bereiten könnte.
Hätte mich tatsächlich auch darauf gefreut, dass da auf das Duell Tapia und Jotun gegen Almiron, aber dadurch, dass Almiron jetzt wieder fehlt, aber das wäre tatsächlich so ein Duell gewesen, worauf ich mich sehr gefreut hätte vorab, aber gut, sei es drum, im wahrscheinlich am wenigsten prominent besetzten Viertelfinalduell des Turniers treffen dann eben Peru auf Paraguay am Freitagabend. Danach dann quasi Samstag früh, 0 Uhr, also 2 Uhr quasi, trifft dann Brasilien als Gastgeber gegen Chile. Hatten wir ja vorhin schon besprochen, also es gibt eigentlich kaum ein Szenario, bei dem Brasilien das Ding nicht gewinnen sollte. Selbst wenn sich Chile hinten reinstellt, hat Brasilien ja immer noch alle Möglichkeiten, ob das von der Bank oder tatsächlich noch über Standards, wie man das eben gegen Kolumbien dann gesehen hat, das Ding irgendwie noch für sich zu entscheiden. Also die einzige Möglichkeit wäre eigentlich nur dann, dass der liebe Gott wirklich da hilft und irgendwie auf Chile, dass der liebe Gott dann Chilene ist, an dem einen Tag und dann Chile sich irgendwie in das Elfmeterschießen mogelt, dann ist ja eben meistens alles offen.
Und Johannes, wie du... Der Strategie haben sie 2 Copa Americas gegen Argentinien gewonnen.
Tatsächlich, ja. Spielt doch Gonzalo Jara mit, oder? Weiß ich gerade gar nicht.
Zum Glück nicht.
Ja, zum Glück nicht, ja.
Ich denke aber, dass Brasilien auch Chile knacken wird. Also die Chile wird mauern, wird ein ähnliches Spiel wie gegen Argentinien wahrscheinlich abliefern, aber Brasilien wird da Lösungen haben und wenn irgendwas nicht so klappt, wie sich Tite das vorstellt, dann wird er da 2 Wechsel machen, 3 Positionen umstellen und dann wird das Brasilien in 90 Minuten schaffen zu gewinnen.
Absolut, ja.
Mein Bin Tipp zumindest.
Also, okay. Ganz eindeutig, ich sehe auch kein Szenario. Also vielleicht sogar noch mehr. Ich sehe eigentlich kein Szenario, in dem Chile ein Tor schießt. Dieses 0-0, naja, weiß ich nicht. Möglich, aber ja, also ganz, ganz klarer Favorit Brasilien.
Mhm. Weil Brasilien kann es zur Not machen, die es auch über Standardsituationen. Also das haben sie ja auch drauf. Also ich weiß nicht, ob ihr das Tor gesehen habt von Eder Militao gegen Ecuador. Diesen Kopfball, unfassbarer Kopfball, geiler Kopfball. Ich will jetzt nicht so klären wie so ein Fanboy, aber das überzeugt mich einfach, was Brasilien abliefert. Deswegen.
Ja, lässt wenig Spielraum so zur Spekulation offen tatsächlich. Ja. Wie würdet ihr das Duell Kolumbien gegen Uruguay ist für mich ähnlich wie Peru gegen Paraguay mit das offenste Spiel. Also würde ich eher sagen, dass Uruguay leicht im Vorteil ist tatsächlich. Wobei ich mir jetzt vorstellen kann, wenn dann Suarez und Cavani beide zusammenspielen, dass es auch eher so gegen Uruguay gegen Paraguay bei der letzten Copa America geht, Uruguay gegen Peru bei der letzten Copa America geht, eher ein sehr langweiliges Spiel eher, wo beide eher auf den Stabilitätsfokus gehen. Kann ich mir eher vorstellen, dass es so ausgeht und dann sich, ja, also bestenfalls, also werden wahrscheinlich auch wieder wenig Tore fallen, kann ich mir vorstellen, bei dem Spiel. Daniel, wie du das siehst?
Ja, also wenig Tore würde ich auch unterschreiben. Ich habe ein kleines Trauma von der letzten WM, wo Uruguay gegen Kolumbien sehr verdient 2-1 verloren hatte. Ich diese beiden James-Tore, insbesondere den einen Wahnsinns-Distanzschuss. Und da hat Kolumbien sehr viel besser gespielt als Uruguay, obwohl es sich auch nicht so wirklich abgezeichnet hatte davor. Deswegen habe ich da irgendwie ein schlechtes Gefühl für Uruguay. Ich muss auch sagen, ja, also weiterhin sehe ich in der uruguayischen Mannschaft nicht besonders viel. Also das Paraguay-Spiel war gut und schön, aber ansonsten, ja, ich bin weiterhin nicht so wirklich überzeugt. Ich hoffe dann, dass irgendwie Torres reinkommt und noch ein bisschen aufdreht. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu dem. Das ist ein schöner, oder der hätte einen Hype auf jeden Fall verdient. Facundo Torres, der erste Einwechselspieler von Uruguay, ist immer, wenn er reingekommen ist, hat er richtig Alarm gemacht. Auch gegen Chile zum Beispiel, die ja eigentlich eine sehr massiv standen in der Defensive. Ja, also ansonsten, wie gesagt, da werden nicht viele Tore fallen. Ich bin von beiden Mannschaften nicht so besonders überzeugt. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, dass der Ballbesitz also ziemlich deutlich bei Kolumbien liegen bleiben wird und dass es Uruguay aber nicht schaffen wird, dann die ein, zwei Kontersituationen zu nutzen. Und ja, wenn der Ballbesitz bei Kolumbien liegt, dann kannst du halt diese ganzen De Arrascaetas und De La Cruzes und so auch nicht brauchen.
No.
Deswegen glaube ich nicht, dass das für Uruguay ein sehr passender Gegner ist. Ich sehe es 60-40 für Kolumbien.
Okay. Johannes, wie sieht es bei dir aus? Was denkst du?
Auch wieder ähnlich wie Daniel. Allerdings, das Spiel gegen Paraguay hat mir dann doch noch ein bisschen mehr Hoffnung für Uruguay gemacht. Wenn Tabárez sich durchdringen kann, Suárez nicht aufzustellen, also nicht falsch verstehen, ich liebe Suárez, er ist ein Weltklasse-Spieler, aber das hat so gut ohne ihn geklappt, dass er ihn eigentlich auf der Bank lassen müsste. Es wird auf keinen Fall passieren, aber das wäre eigentlich der ein Ansatz, den man verfolgen müsste, konsequenterweise. Also diese Leistungssteigerung war doch sehr, sehr deutlich. Und auch als Suárez wurde dann ja später eingewechselt gegen Paraguay und war auch nicht im Spiel. Also weiß ich nicht, was da gerade irgendwie fehlt, aber Cavani da vorne drin und Arrascaeta und De La Cruz da hinten, das hat richtig Spaß gemacht. Und wenn das so aufgestellt werden würde, würde ich eher mit Uruguay gehen. So gehe ich auch. 60-40 ist eine Topquote für Kolumbien, gehe ich so mit.
Ja, ich habe tatsächlich irgendwie noch so die leise Hoffnung, dass ich, also Tabárez wird auf jeden Fall wieder 4-4-2 zurückkehren, aber ich glaube tatsächlich, wenn Uruguay weniger Ballbesitz hat, dann trotzdem weiterhin Konter fahren kann, dass Cavani und Suárez halt die Räume dahinter nutzen werden. Das ist einfach meine Hoffnung dahingehend. Gut, würde ich sagen, gehen wir zum letzten Spiel, also noch zur Chronistenpflicht. Der Uruguay gegen Kolumbien findet dann in der Nacht von Samstag auf Sonntag statt, um 0 Uhr. Und um 3 Uhr nachts, Sonntag, morgen quasi, oder Sonntagnacht, wie auch immer ihr das sehen wollt, findet in Argentinien gegen Ecuador statt, auch, glaube ich, das eins der ungleicheren Duelle. Ähnlich wie Brasilien hat man da den leichteren Gegner bekommen, aufgrund der Platzierungen, weil Argentinien eben als Gruppenerster durchgegangen ist in der Gruppe A, Brasilien als Ecuador als Gruppenletzter durchgegangen ist. Trifft jetzt eben Messi und Co. treffen da auf Ecuador. Sind wir uns, glaube ich, auch einig, dass da wenig anbrennen wird, Daniel?
Ja.
Ja, sehr gut.
Ich wollte relativ für Argentinien laufen.
Können wir
weil es halt wirklich viel wert ist, gegen den Gruppenvierten zu spielen. Also das ist halt einfach dem Modus geschuldet.
Könnte mir da, glaube ich, auch vorstellen, dass da Argentinien ähnlich wie jetzt in Gruppen, oder dass Argentinien das so als fünftes Gruppenspiel irgendwie sieht und also mal den einen oder anderen Spieler nochmal die Möglichkeit gibt, dort so Spielzeit zu bekommen, aber ansonsten kann ich mir auch nicht vorstellen, wie Ecuador, mit der, du hast es ja vorhin schon angesprochen, Daniel, mit der sehr unerfahrenen Mannschaft doch, die aus vielen jungen Spielern besteht, die, glaube ich, dann noch bei der nächsten Copa America oder jetzt bei der nächsten Weltmeisterschaft, sogar wenn sie sich irgendwie qualifizieren sollten, doch noch mehr Spaß machen könnte, weil viele, wenn ich gerade an Campagna denke oder so im Sturmzentrum, das sind, glaube ich, so Spieler, die dann in ein, zwei Jahren noch mehr Spaß machen könnten. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Johannes, was würdest du sagen zu Albi Celeste? Wird sich durchsetzen, nehme ich an.
Ja, auf jeden Fall. Also genau, für Ecuador wird das nicht reichen. Und ja, für Argentinien wird das Spiel, glaube ich, trotzdem sehr wichtig sein. Also natürlich wird es wichtig, weil es ein K.O.-Spiel ist, aber auch perspektivisch fürs Halbfinale und eventuelles Finale, dass man da wirklich eher eine Mannschaft hat, die sich dann festspielt. Du meinst eben, dass man vielleicht noch was probiert. Ich würde eher nicht dazu raten, jetzt noch was zu probieren. Weißt du, wie ich meine? Also, dass man jetzt schon wirklich diesen Kern hat, den man noch nicht so ganz erkennen kann, weil eben so viel rotiert wurde, dass ich jetzt quasi auf die 11 festgelegt werden sollte, die dann auch eventuell im Finale auf dem Platz stehen könnte, würde ich mir so vorstellen. Und dann, aber klar, Argentinien wird ins Halbfinale kommen, alles andere wäre eine Riesenüberraschung.
Ich glaube, so die einzigen tatsächlichen Konstanten bei Argentinien waren bisher eigentlich die Außenverteidiger Acuña und Montiel. Messi natürlich, kann mir sogar vorstellen, dass sich Papu Gomez jetzt noch festgespielt hat. Kann ich mir vorstellen, nach seinen zwei Toren, die er da jetzt geschossen hat. Ansonsten, ja, könnte ich auch recht geben, dass ich da jetzt versuche, dass Argentinien da versucht, jetzt vielleicht in ein oder zwei Positionen nochmal was auszuprobieren, aber dann vielleicht im Verlauf des Spiels dann nur wechseln und er merkt, okay, man hat jetzt noch genug Vorsprung oder das Spiel läuft zu seinen Gunsten, dann kann ich mir vorstellen, dass da einige Wechsel noch kommen von der Bank, weil man ja mit Aguero und Co. oder den beiden Koreas unfassbar viel Potenzial einfach hat oder eben Nico Gonzalez.
Ja, no? Das ist, glaube ich, fast die spannendste Frage, Papu Gomez oder Nico Gonzalez, so, weil Messi und Lautaro sind eigentlich ja gesetzt, sage ich mal, und dann ja, das ist noch so die Frage, vielleicht die noch offen ist und dann im Viertelfinale vielleicht geklärt wird oder dann im Halbfinale wieder umgeändert wird. Man weiß es nicht.
Also würde dann der Sieger aus dem Spiel, also aus Argentinien gegen Ecuador, würde dann auf den Sieger Uruguay gegen Kolumbien treffen und dann gibt es vielleicht dann doch das Traumfinale, wenn nicht irgendeiner davor patzt. Looking at you, Argentina. Das Traumfinale zwischen Argentinien und Brasilien. Aber bis dahin ist erstmal noch ein weiter Weg. Jetzt kommen erst die Viertelfinals, jetzt am Wochenende. Und wir werden uns dann wahrscheinlich alle wieder gemeinsam hören, hoffe ich doch sehr, dass wenn wir dann die ganzen Viertelfinals nachbesprechen und eine kleine Vorschau auf die Halbfinals geben werden und dann noch auf die Finals und so weiter und so fort. Hat sehr großen Spaß gemacht mit euch beiden. Ich bedanke mich erstmal bei dir, Johannes. Checkt auf jeden Fall alle mal den Gol Olympico Podcast aus, hat heute eine neue Folge rausgebracht, also heute am 30.06. Über Santos Borre, der ja angeblich zu Frankfurt wechseln soll als André Silva Nachfolger. Einfach mal reinhören, lohnt sich auf jeden Fall sehr. Und auch bei dir bedanke ich mich ganz herzlich, Daniel, dass du wieder mit dabei warst als Uruguay-Fan, auch wenn du deine Mannschaft nicht im Halbfinale siehst. Genau, ja, dann würde ich sagen, dann hören wir uns einfach bei der nächsten Folge. Wenn dann die Viertelfinals gespielt sind, wünsche ich euch beiden natürlich und allen Hörerinnen da draußen einfach eine erfolgreiche Viertelfinalrunde und dass halt die besten Teams weiterkommen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.